Hallo und herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Djenabou Diallo-Hartmann. Djenabou bekam 2022 als eine der ersten schwarzen Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag viel Aufmerksamkeit in den Medien. Sie gehört der Grünen Landtagsfraktion an. Die 40-Jährige ist auch Sprecherin ihrer Fraktion für Migration, Geflüchtete und Antirassismus. Sie erzählt über ihre politische Arbeit, spricht über ihre glückliche Kindheit im westafrikanischen Guinea, darüber, wie sich Erfahrungen von strukturellem und alltäglichem Rassismus, die sie selbst machte und macht, bei ihren Kindern fortsetzen, und sie spricht über Herausforderungen und Meilensteine auf ihrem Weg in die Politik. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pita mit Djenabou Diallo-Hartmann. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, dass ich heute dabei bin und dass wir in den Austausch kommen können.
Wie immer möchte ich gerne mit dir zu Beginn ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen. Sehr Was gern. Ist dein Lieblingsgericht?
Oh, ich habe so einiges, das ich gerne esse. Und meistens westafrikanisch. Und das Allerliebste, was ich gerne esse und aber auch gerne koche und meine Kinder oder auch Gäste bekoche, ist Tchepoudien. Mhm. Das ist ein Gericht aus dem Senegal und das besteht aus Bratreis mit ganz viel Gemüse und aber auch Fisch. Mhm. Und da sind Möhren mit dabei, Süßkartoffeln können dabei sein, Paprika, Weißkohl. Nicht Grünkohl, aber Weißkohl und so einige, alles Mögliche an Gemüse, die man gerne mag oder Okra, hier weiße Aubergine, die normalen Auberginen. Man hat da die Wahl, ganz viel Sachen reinzutun an Gemüse und das ist auch sehr gut gewürzt, leicht scharf und das liebe ich total. Und vielleicht nochmal ein weiteres Gericht, das ich so gerne koche, das ist Maniok. Das ist so Atieke nennt man das. Das kommt wiederum auch aus der Elfenbeinküste. Mhm. Und also sowohl Senegal als auch die Elfenbeinküste sind Nachbarland Guineas, ne? Ja. Das Land, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ja. Und dieses Atieke wird oft serviert mit Gemüse und einer Zwiebelsauce. Mhm. Schön herzhaft, was ich gern habe. Mhm. Und auch wiederum mit Fisch. Und das esse ich total gerne mit Gurken, Tomaten. Und das ist total lecker, dieses Maniok. Atieke nennt man das.
Okay, ja. Also du hast ja gesagt, du kommst aus Guinea. Guinea ist ein Nachbarland von Senegal und Elfenbeinküste und noch vielen anderen Ländern. Ich habe mal auf der Karte geschaut. Und weil du sagst, das eine Gericht ist mit Fisch, es liegt ja auch am Meer.
Genau. Okay. Ja, Guinea. Also ich bin in Conakry geboren, aufgewachsen, die ersten 20 Jahre meines Lebens dort verbracht.
Die Hauptstadt.
Genau. Ja. Und das liegt direkt an der Küste und entsprechend wird dort auch viel Fisch gegessen, weil jeden Morgen ist die Möglichkeit da, quasi vom Markt, auf dem Markt quasi der frische Fisch noch, der am Morgen noch um 4, 5 Uhr geangelt wurde, auch nochmal sich zu holen. Und es ist was anderes, wie wenn man hier Fisch isst. Aber hier gibt's auch die Möglichkeit, zumindest einigermaßen, der frische Fisch zu bekommen, aber eben nicht der panierte. Daran bin ich nicht gewöhnt, habe mich auch nicht gewöhnen können.
Okay. Genau. Über deine Kindheit und Aufwachsen in Guinea sprechen wir gleich noch. Mal noch eine andere Frage. Was ist dein Lieblingswort?
Oh, mein Lieblingswort. Ich habe so einige. Das Wort lieben habe ich gerne, aber ich habe auch das Wort Gleichberechtigung. Ist mir sehr wichtig, weil ich es auch gerne lebe und das im intersektionalen Kontext. Nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern eben das quasi unabhängig halt der sexuellen Orientierung, der Religion, Hautfarbe, Behinderung und darüber hinaus. Und das ist eine wichtige Aufgabe, um Artikel 3 des Grundgesetzes quasi zu erfüllen. Und ich versuche nicht nur, kämpfe wirklich sehr dafür, dass wir diesen Auftrag erfüllen als Politik.
Was ist für dich aktuell ein Unwort?
Unwort. Oh, also Ich könnte da auch 2, 3 aufführen, dieser Begrifflichkeit, ne? Mhm. Asyl- oder Migrationswende, ne? Mhm. Finde ich wirklich halt auch ganz fürchterlich, mhm, in dem Kontext, wie das gerade genutzt wird, von Rechten, aber leider auch nicht nur von Rechten, sondern auch angekommen, auch in der Mitte der Gesellschaft leider, spricht eben Begrifflichkeiten, die wir ein Alexander Dobrindt, unser Bundesinnenminister, der halt gerne solche Begrifflichkeiten in den Mund nimmt, oder das Thema auch nochmal halt diese Bekämpfung von Schlepper, in dem Sinne, dass sie halt auch sagen, dass man eben halt auch die illegale Migration bekämpfen wollen, mhm, finde ich maximal schwierig, denn wissenschaftlich betrachtet oder laut Recht und Gesetz gibt es erstmal keine illegale Migration, denn wenn Menschen quasi ab dem Moment sie vor der Grenze Deutschland stehen und eben Asyl beantragen, dann gilt eben das Recht auf Asylantrag, und dann geht das Verfahren, ne? Ja. Und entsprechend halt gefährlich, solche Narrativen für sich halt auch zu beanspruchen, das, was die Rechten sowieso immer machen, indem man eben sowas verbreitet, und wobei das eben nicht ganz der rechtliche Grundlage oder der Wahrheit entspricht.
Das heißt, Asylsuchende, also Menschen, die ein Recht haben, Asyl zu beantragen, werden kriminalisiert, als illegale Migrantinnen und Migranten.
Genau.
Und das ist ja was sich leider im Diskurs fortsetzt. Also im politischen Diskurs muss man sagen, auch in den Medien leider.
Genau,
bei leider. Bei bestimmten Medien, genau. Aber umso wichtiger, dass man da aufklärt. Okay, dann wollen wir jetzt nochmal zurückkommen zu dir, also zu deiner Biografie. Du hast es ja eben auch schon erwähnt. Also du bist geboren und aufgewachsen in der Republik Guinea, an der westafrikanischen Atlantikküste zwischen Guinea-Bissau und Sierra Leone.
Genau.
Offizielle Amtssprache ist Französisch.
Korrekt, ja.
Ich habe gefunden, es ist ein sehr junges Land. Die Hälfte der Bevölkerung ist über 18 Jahre alt, die andere Hälfte unter 18 Jahre alt.
Ja, das ist in der Tat wahr. Und genau, das Gegenteil dessen, was wir hier nicht nur in Niedersachsen, sondern in Deutschland haben oder eben in Europa allgemein,
Ja. Wie war es für dich, in Guinea aufzuwachsen? Was hat dich geprägt? Was sind so Kindheitserinnerungen von dir?
Ja, also ich muss zugestehen, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen in Guinea in dem Sinne, und so, dass ich halt auch Eltern hatten, die halt Bildung genießen konnten. Meine Mama hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet bis zur Rente, und mein Papa war Bauunternehmer, und ich konnte eben gute Ausbildung auch genießen, so dass ich halt auch Privatschulen besuchen konnte, weil die öffentlichen Schulen doch was anderes ist, wie hier in Deutschland, wenn du eine Klasse hast, wo du über 80 bis zu fast 100 SchülerInnen pro Klasse hast, dann kannst du nicht über Förderung aller Kinder reden. Und im Gegenzug haben die private Schulen eben halt nicht mehr als 30 Kinder pro Klasse gehabt. Und entsprechend war halt die Ausbildung eine andere. Und das betrachte ich schon als großes Privileg, weil es auch halt auch nur eine Minderheit dort in Guinea das genießen konnten. Wobei ich auch sagen muss, gab es auch sehr viele Eltern, die halt wenig Geld hatten, die aber herbeigeführt haben, dass, da sie wissen, dass Bildung auch quasi Chancen für einen eröffnen kann, doch eben sehr, sehr viel in ihre Kinder investiert haben, damit sie eine gute Ausbildung genießen können. Das, was einige vielleicht gar nicht haben genießen können. Mhm. Ja.
Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen? Also du bist in der Stadt aufgewachsen. Wie sah so dein Alltagsleben aus? Also was hast du so gemacht in deiner Freizeit?
Ja, also ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Und bei uns in Guinea ist die Familie eben groß, bleibt nicht nur bei Vater, Mutter, Kinder, sondern eben ich bin mit Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, denn auch in den Ferien habe ich sehr viel Zeit im Dorf meines Papas verbracht, 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Und beim Dorf meines Papas war wiederum die Großschwester da. Seine Eltern sind früh gestorben, er war noch Kind, aber seine Großschwester war halt da in Kindia, und das Dorf heißt Mango, ja, weil das ist der Ort, wo am meisten Mangos gibt. Oh, ich liebe Mangos. Oh ja, ich auch. Und da haben wir als Kinder einfach Zeit halt im Fluss verbracht. Da sind wir schwimmen gegangen oder eben einfach mal rumgelaufen im Dorf, gespielt und dann nochmal Bäume geklettert. Mhm. Es waren wirklich, also ich habe die Ferien geliebt, weil ich wusste, okay, dann sind wir nicht in Conakry, wo eben ein anderer Alltag ist, der daraus besteht, morgens zur Schule und dann Nachmittag wieder nach Hause, notfalls halt auch ganz viel lernen für Klausuren und genau dieser Alltag, Rituale, ne, die man so kennt, Alltagsleben von Kindern zu Schulzeit, das war nicht so spannend. Aber die Ferien habe ich gelebt bei den Großeltern, mit den Großeltern und Cousinen, Cousins und oder aber auch ja bei meiner Tanten auch mit ganz viel Verwandtschaft und ja, das waren schöne Zeiten.
Du bist mit 20 Jahren nach Deutschland eingewandert. Das ist jetzt wie lange her?
Genau 20 Jahren.
Okay. Ah,
ja. Also nach dem Abitur quasi. Mhm. Genau, wollten meine Eltern, dass ich nach Europa zum Studieren komme. Mhm. Und da hat sich ergeben, dass ich damals durch erstmal den Sprachkurs, den ich gemacht habe in Guinea, weil das ist die Voraussetzung quasi, um überhaupt sich für das Studentenvisum, Studentinnenvisum zu bewerben hier in Niedersachsen. Ja, ich liebe Niedersachsen, deshalb habe ich auf Niedersachsen im Mund. Ja, in Deutschland überhaupt. Und genau. Und dann hatte ich nach diesem Sprachkurs und die Bewerbung für Studium wurde ich aufgenommen von der Technischen Universität Dresden.
Okay. Und vielleicht noch ganz kurz die Frage, hattest du schon Bezug zu Deutschland?
Oder eigentlich nicht.
Wie ist das gekommen? War das eine Lotterie? Oder?
Lotterie ist es nicht. Das ist ja das Spannende an der Sache. Kann ich gerne auch erläutern. Mhm. Im Grunde wollte meine Mutter gerne, dass ich Medizin studiere. Ja. Und genau. Und Frankreich wäre natürlich ideal gewesen. Aber die Realität ist die, nicht mal Franzosen haben, oder das kennt man, alle die Chance, halt Medizin studieren zu können. Sonst ist es so, dadurch, dass das Abitur, das wir in Guinea machen, es ist ja auch Französisch, kann man halt auch gleichsetzen wie das französische Abitur, kann man direkt, wenn man halt aufgenommen wird in Frankreich, direkt das Studium beginnen. Okay. Und das haben auch viele Freundinnen von mir gemacht, mit denen ich den Schulweg hatte und nach dem Abi, die unterschiedlich studiert haben in Frankreich, wie Jura oder Mathe, Informatik und unterschiedliche Fächer, Wirtschaftswesen und so weiter und so fort. Und aber meine Mama wollte gerne, dass ich halt Medizin studiere und dann haben wir halt über Deutschland versucht und dann habe ich diese Aufnahme der Technischen Universität Dresden erhalten, weil ich auch gutes Abi-Zeugnis hatte. Mhm. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir probieren das mal. Mhm. Und genau, und ja, aber der Nachteil, nach Deutschland zum Studieren kommen, bedeutet, dass das Abitur Guineas erstmal hier nicht anerkannt ist. Anerkennung, Abschlüsse aus dem Ausland maximal herausfordern. Mhm. Und dann musste ich erstmal die Sprache lernen und dann nach der Sprache natürlich auch dieses Studienkolleg besuchen. Mhm. Das ist eine Art Fachabi Richtung das, was man studieren will dann später. Ja. Mhm. Und dann habe ich halbes Jahr dieses sogenannte M-Kurs gemacht. Das ist dann, wenn man halt diese naturwissenschaftliche Fächer studieren möchte, also auch Richtung Medizin. Mhm. Und das habe ich halbes Jahr gemacht und für mich festgestellt, dass das so nicht meins ist. Mhm. Und auch nochmal in der Freiheit, hier in Deutschland zu sein, nach fast eineinhalb Jahre quasi, doch für mich reflektiert und eingesehen, das ist eigentlich der Wunsch meiner Mama gewesen, dass ich das tue, nicht das, was ich unbedingt so gewollt hat, hätte. Und da habe ich halt nochmal für ein Jahr das Fachabi Richtung dann geisteswissenschaftliche Fächer, das ist dann G-Kurs, nennt man das, und um dann halt später Politik studieren zu können. Mhm. Und ja, das hat aber auch Spaß gemacht, weil ich sehr nette Lehrerinnen, später in Halle an der Saale, Leipzig, da habe ich die Sprache gelernt. Mhm. In Halle an der Saale habe ich dieses Fachabi gemacht und war schwierig, bezogen auf den Rassismus im Alltag mit der Ausländerbehörde, war wirklich maximal herausfordernd. Mhm. Aber wir hatten wirklich ein Studienkolleg mit sehr netten Lehrerinnen, die uns wirklich offenem Herzen aufgenommen haben, die uns wirklich halt auch sehr, sehr, sehr geholfen haben, wo wir sehr viel lernen konnten. Ich kann nur sagen, die Literaturlehrerin, Frau Dr. Siedel, eine Liebhaberin von Johann Wolfgang von Goethe, hat uns alle angesteckt, so dass ich auch Werke von Goethe bei mir in der Bibliothek liegen habe und hat diese Ausflüge nach Weimar damals mit uns gemacht, mhm. wo wir uns Goethes Haus angucken konnten, Schillers Haus oder mhm. die Bibliothek von Anna Amalia. Also war schon schön, mehrere Ausflüge gemeinsam auch, mhm. damals mit der neu renovierten auch Frauenkirche, ne? In Dresden. Mhm. Also hat ganz viel Kulturausflüge mit mhm. uns gemacht. Das war wirklich großartig. Mhm. Ja.
Okay. Ja. Spannend. Und es hat sich, also für dich hatte es dann ja was Gutes, dass du nicht jetzt wie viele, mit denen du die Schule absolviert hast, dann direkt nach Frankreich gegangen bist, Medizinstudium, schnell durchgezogen sozusagen, weil du, wie du gesagt hast, dann eben festgestellt hast, dass das eigentlich gar nicht von dir kam, diese
Genau, auf jeden Fall. Dadurch entstand natürlich die, wenn man das so sagen darf, die Rebellion, Emanzipation der Eltern gegenüber und ja, für sie war erstmal schwer, das zu akzeptieren, aber hat sich schnell also mit abgefunden und für meinen Papa war das egal. Hauptsache, ich gehe meinen Weg, ich mache das, was für mich richtig, was ich für mich für richtig erachte und ja, doch. Und heute sind sie beide, glaube ich, glücklich, dass ich da bin, wo ich bin. Und auch stolz auf mich, denke ich.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, das tun sie, ja.
Du hast gesagt, dass du leider auch eben Rassismus erfahren hast in Halle an der Saale. Von dort bist du in den Großraum Hannover gezogen. Wie kam das und wie war das Ankommen hier im Großraum Hannover? Und was ist es, was dich hier vielleicht auch ein Stück weit zu Hause fühlen lässt?
Also ich kann sagen, dass ich mich auf jeden Fall hier in der Region Hannover in Niedersachsen angekommen fühle, sehe. Das kann ich schon, aber es war nicht immer einfach, auch hier in Niedersachsen. Mhm. Also es war ganz schlimm in Halle an der Saale. Ich hätte die Möglichkeit nach dem Fachabi gehabt, direkt wirklich an der Martin-Luther-Universität zu studieren, weil ich hatte schon die Immatrikulationsbescheinigung, dass nach dem Fachabi ich dann direkt ohne Bewerbung dort hätte studieren können, kam für mich nicht in Frage im Hinblick auf den vielen Rassismus, den ich, wie gesagt, mit Institutionen als auch mit dem Alltag hatte, wenn man sich nicht mal traut, im Winter im Dunkeln in die Bibliothek zu gehen, um zu lernen alleine und in Gruppen zu gehen, weil man angefeindet und beschimpft wird, nicht nur auf der Straße, auch in der Straßenbahn. Ich könnte ganz viel aufführen, was ich da an Erfahrungen gemacht habe. Also wollte ich einfach nur weg.
Ja,
und dann kam ich halt nach Niedersachsen. Es war erstmal, sagen wir mal so, nicht so schlimm. Also ich musste zum Beispiel nicht nachts aufstehen, mich anstellen, um dann irgendwann um 8 Uhr reinzukommen in die Ausländerbehörde, um mir dann anzuhören, dieses Papier passt mir nicht, kommen Sie morgen wieder, wo ich da auch Widerstand geleistet habe. Ne? Und so
in
nicht
Halle
in Halle, genau. Und hier in Hannover hast du erstmal einen Brief gekriegt, ne? So kommen für die Verlängerung des Visums. Und dennoch kommt halt die eine oder andere Erfahrung, die man macht, auch hier in Niedersachsen, heute noch. Ne? Also ich bin von leider nicht befreit, auch durch meine Position als Landtagsabgeordnete, das muss man an der Stelle sagen. Aber ich bin bewusst in die Politik gegangen, weil ich gemerkt habe, dass Rassismus, das ich erfahre im Alltag oder über die Institutionen, nicht bei mir aufhört. Ich bin relativ früh Mutter geworden, ich bekam meinen Sohn mit 23 und und als er hätte eingeschult werden sollen und damals war das so, dass hier in Hannover, in Marienwerder, da habe ich erstmal gewohnt, bevor wir halt nach Garbsen im neuen Haus eingezogen sind. Da sollte er in eine sogenannte Schneckenklasse eingeschult werden, in der Grundschule Marienwerder und die damalige Schulleitung. Und das war ein Montessori-Programm, Zweitklässler, die zusammen gelernt haben. Und im Grunde von unserer Wohnungstür aus hin zur Schule wären es keine 4 Minuten Fußweg für meinen Sohn gewesen. Mhm. Wir haben ganz nah an der Grundschule Marienwerder gewohnt. Mhm. Und es war aber leider so, dass er in die sogenannte Schneckenklasse, wir hatten die Welpenklasse, wir hatten die Technikerklasse, aber in dieser Schneckenklasse hatten wir nur Kinder mit Migrationsbiografie, so über 80%, fast 85%. Dann hatten wir andere wenige Kinder aus finanziell nicht gut dastehende Eltern. Und das war so eine Mischung, wo ich dann in Austausch mit anderen Eltern, das hat hier in der Region in Hannover stattgefunden. Und dann war das so, dass quasi Eltern halt auch, die ich halt auch kontaktiert habe, mir halt erläutert haben, ihre Kinder dürfen nicht, die in der ersten Klasse schon waren, nicht zu Klassenfahrten. die Kinder werden problematisch, Problemkinder und genau, die werden nicht beherrschbar. Es hat da auch oft Lehrkräftetausch gehabt, gegeben und so weiter und so fort. Und mir war wichtig, also da ist halt die Löwenmama, ne? Da habe ich einfach die Schulleitung konfrontiert, wo ich auf sie zugekommen bin damals, und ich habe sie gefragt, warum sie die Klasse nicht heterogener gestaltet, ne? Warum nur so viele Anzahl an Kindern mit Migrationsbiografie in dieser Klasse? Ja. Warum wird diese Klasse zur Problemklasse erklärt, ne? Absolut. Und man könnte das heterogener gestalten, und die Antwort war, wenn die Schulpolitik von ihr mir nicht gefällt, dann soll ich doch mein Kind woanders hinbringen. Aber wir wissen, in Niedersachsen laut Schulgesetz gilt halt Einzugsgebiet. Ne? Ja. Da, wo ich wohne, da muss ich mein Kind einschulen.
Ja.
Ich will das jetzt nicht sehr weit ausführen, aber das Ergebnis war, nach viel Auseinandersetzung, weil ich ihr auch gesagt habe, wenn mein Kind die schulische Leistungen, die sie erwarten und Regel befolgt, dann müssen wir kein Problem haben. Warum will sie, dass ich mein Kind woanders hin einschule? Und dann habe ich gesehen, ich sehe ein, dass sie nicht bereit ist, da was zu verändern, vor allem die Schneckenklasse. Das war auch so diskriminierend.
Der Name sagt ja irgendwie schon ganz viel.
Und nichts gegen der Schnecke. Nein. Ich will die Schnecke nicht diskriminieren. Ich bin gegen jede Art Diskriminierung an der Stelle. Ne?
Tatsächlich ist ja sogar, ich habe mal eine Weile in Bayern gelebt. Ja. In Bayern ist ja sogar Schnecke irgendwie ist was total Positives und ist sogar ein Kosewort. Ja. Süße kleine Schnecke oder so.
Okay.
Aber ich denke, irgendwie erste Assoziation ist langsam, und dass man Kinder dann schon direkt irgendwie so...
Genau.
Trend von Anfang an.
Genau,
das widerspricht ja auch
genau das.
Der Pädagogik, jedes Kind ist anders und jedes Kind verdient eigentlich eine individuelle Förderung.
So,
und jedes Kind hat Stärken.
Genau, so ist das, und ich wollte mich nicht damit abfinden. Mhm. Ich habe für mich verstanden, dass ich nicht halt auch nur meckern kann, was ich alles schlecht finde, und zu sagen, ich finde mich mit ab. Das, was ich alles erlebt habe, habe verstanden, das hat System. Es geht mit den eigenen Kindern weiter. Mhm. Und damit war ich nicht mehr einverstanden. Ja. Mhm. Und ich habe auch herbeigeführt, dass Veränderung stattgefunden hat in dieser Schule, weil ich sie gemeinsam mit Eltern, die ich motiviert hatte, die Mutter war in zweiter Generation, er in dritter Generation, von Gastarbeiter in Kinder. Mhm. Und genau, wir haben damals halt eine Anzeige bei der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Hannover gemacht. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass da in viel Auseinandersetzung sie die Klassen doch neu einteilen musste. Mhm. Und die Grundschule Marienwerder hat keine Schneckenklasse mehr, sondern eine Adlerklasse. Okay. Und habe gemerkt, okay, durch Kämpfen, auch wenn es schmerzhaft ist und Zeit und Kraft und Energie kostet, kann man Veränderung herbeiführen. Ja. Und genau, und ein paar Jahre später war sie auch schon in Rente, und die nächste Schulleitung, die kam, hatte auch Migrationsbiografie, was ich auch großartig fand. Aber der Preis dafür war, dass mein Sohn nicht mehr dort zur Schule gegangen ist, weil doch die Besorgen und Bedenken da war, dass er dadurch Nachteile erfährt.
Ja.
Und dann musste er zur Grundschule am Stöckener Bach, also 10 Minuten mit dem Bus jeden Tag zur Schule und 10 Minuten wieder zurück, war auch okay, weil das war eine Schule mit 85% Anteil an Kindern mit Migrationsbiografie, 45 unterschiedliche Nationen. Ich gehe von aus, heute noch viel mehr. Und ja, und er ist dort seinen Weg gegangen, und wir wurden mit sehr offen aufgenommen, und es gab eine gute Kinderförderung in der Grundschule am Stöckener Bach mit der Schulleitung damals, Frau Pfeiffer, die mich auch in die Pflicht genommen habe, mich zu engagieren, Elternvertretung machen und so weiter und so fort. Und ja, also ich habe gemerkt, wenn du dich engagierst, kannst du Veränderung herbeiführen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ich gehe in die Politik, um mich zu engagieren.
Okay.
Hatte ehrlicherweise überlegt, ja, wird es SPD oder Grün? Also die anderen wären für mich nicht in Frage gekommen. Am Ende habe ich mich für die Grünen entschieden, auch im Hinblick auf da Gleichberechtigung, ne? Also, dass halt mehr dort gelebt wird. Mhm. Ich sag's nicht, dass bei uns alles perfekt ist, ne? Und aber man kann ja seinen Beitrag leisten, Dinge halt zu verbessern innerhalb der eigenen Partei. Und das Entscheidende ist, dass man eben ja die meisten Werte, für die man steht, halt übereinstimmen mit dem wo man sich entscheidet, sich zu engagieren. Und das Thema Klimaschutz hat natürlich auch mit einer Rolle gespielt, denn als Mutter möchte man auch herbeiführen, dass die Kinder später auch in diesem Planeten gut leben können. Mhm. Und genau, und daher entschied mich damals für die Grünen. Mhm. Und das war 2012 und 10 Jahre später dürfte ich halt als Abgeordnete hier im Niedersächsischen Landtag Politik für unser Land, für über 8 Millionen Menschen mitgestalten.
Wow, ja. Da bist du wirklich einen weiten Weg innerhalb kurzer Zeit gegangen. Also du bist ja jetzt Landtagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Landtag Niedersachsen. Und wie du auch schon gesagt hattest, du gestaltest Politik für die Migrationsgesellschaft aktiv mit. Das war, denke ich, auch ein steiniger Weg dorthin. Welche Hürden waren besonders hoch?
Ja, die sind immer noch da. Okay. Sag ich mal so. Ja. Die sind immer noch da. Mhm. Es ist halt, Politik ist kein Selbstläufer, ne? Und es ist ja auch innerparteilich, ist das ja auch immer eine Konkurrenz, ein Kampf quasi, deswegen, dahingehend zu kommen, dass man eben an gewisse Positionen kommt. Ja. Und ich muss sagen, das erste Mal, wo ich mich in diesem Landesvorstand bei uns wählen lassen wollte, hatte ich auch große Unterstützung. Und 2017 wollte ich schon in den Landtag. Das erste Mal habe ich versucht und das war nicht so einfach. Mhm. Dann wird einem natürlich begegnet mit unterschiedlichen Erzählungen, unterschiedliche Sachen. Du bist doch noch nicht so weit, du bist ja noch jung, du bist ja, du hast ja gerade angefangen. Manche haben sogar angezweifelt, ob ich halt auch so weit wäre, inhaltlich, um das mal machen zu können. Mhm. Also ohne hier groß ins Detail gehen zu, aber war halt kein einfacher Weg. So, ne? Umso schöner, dass es dann in der jetzt 19. Legislaturperiode geklappt hat. Mhm. Und andererseits habe ich immer klar gemacht, dass das wichtig ist, dass wir verstehen, dass meine Perspektiven als Frau, als Mutter, als Eingewanderte unabdingbar ist für politische Entscheidungsprozessen, für uns in der Migrationsgesellschaft, die wir sind, für unsere Demokratie. Zur Resilienz der Demokratie braucht es unterschiedliche Perspektiven, die abgebildet werden. Mhm. Und klar muss ein weißer Mann quasi auch so diese Themen stehen und das machen. Und ich wünsche mir auch noch viel mehr Männer, die halt auch Feministen sind. So, die brauchen wir, ne? Um den Feminismus voranzutreiben. Mhm. Ohne Frage, aber auch wir merken das in erfolgreiche Unternehmen. Mhm. Nur wenn du eben halt auf Vielfalt, Diversität abgebildet kriegst, unterschiedliche Perspektiven, dann kann man erfolgreich quasi alle mitnehmen und einbinden. Und dazu gehört auch die Perspektive beispielsweise der Krankenschwester oder des Feuerwehrmanns und so weiter und so fort. Es ist keine einfache Sache, aber wir können es hinbekommen, wenn das gewollt ist. Und das passiert aber in den Parteien erstmal, ne? Das passiert in den Parteien. Deshalb bin ich auch, dafür bin ich auch bekannt bei uns innerhalb der Partei, dass ich da ganz viel auch in Konfrontation gehe mit der eigenen Partei. Das wissen Sie ja auch, dass wir da das Versprechen der Demokratie, die der Gleichheit aller Menschen und aber auch das Abbilden des Vielfalt, denn ich möchte sehen, dass wir in Parlamente quasi diese unterschiedlichen Perspektiven abgebildet haben, das uns voranbringt.
Okay. Der Sommer der Migration 2015 ist jetzt 10 Jahre her, als Geflüchtete vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak nach Europa, auch nach Deutschland gekommen sind. Damals wurde ja auch das Bündnis Niedersachsen-Pakt an gegründet. Das war ja auch unter Rot-Grün, ein breites, überparteiliches Bündnis von Politik und Zivilgesellschaft mit relevanten Akteurinnen und Akteuren zur Integration oder zur Teilhabe geflüchteter Menschen. Was hat Niedersachsen aus deiner Sicht in den letzten 10 Jahren geleistet, wenn es um die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten geht?
Also in der Hinsicht bin ich unser Ministerpräsidenten AD Stefan Weil dankbar, dass er das mit vorangebracht hat. Und ich finde, bei der letzten Veranstaltung von Niedersachsen Pakt an hat er in seiner Rede ganz viel Wichtiges, Richtiges gesagt, ne? Also Begegnung, ne? Zuhören, aber auch fördern ist wichtig und notwendig. Mhm. Fördern und fordern. Ne? Und beides wichtig und notwendig. Und dass man da eben die Mehrheit der Gesellschaft, also Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaften, Vereine, Verbände zusammengebracht worden sind, zu sagen, wir betrachten das als gemeinschaftliche Aufgabe, ehrenamtliche HelferInnen, dass wir quasi uns um Neues zu uns Kommende uns kümmern, ihn unterstützen, Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist doch was Großartiges, dass es auch gelungen ist, in der 17. Legislaturperiode hier in Niedersachsen unter Rot-Grün damals war auch das Einführen der Landessprachkursen. Mhm. Wir hatten halt die Problematik, dass sehr, sehr viele Menschen zu uns gekommen sind und die Asylverfahren sind sehr lange gegangen, mhm. 1,5, 2 Jahre, mhm. und die Menschen haben so rumgesessen. Mhm. Das Problem ist, bei dieser BAMF-Sprachkursen war das so, dass eben erstmal eine Anerkennung da sein sollte. Mhm. Das kann es nicht sein, dass die Leute einfach so rumsitzen und Lebenszeit verlieren. Und dabei war mir ganz wichtig, dass es nicht nur die jungen Männer, die am Ende zum Sprachkurs gehen, sondern eben halt auch die Sprachkurse mit Kinderbetreuung angeboten werden. Mhm. Die Sprache ist Schlüssel zur Teilhabe und Integration. Ganz wichtig.
Du hast es gesagt, also Strukturen schaffen, wie das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast. Ich habe jetzt auch so in meiner auch Arbeit als Journalistin oder auch als Podcasterin immer wieder tolle Projekte kennengelernt, wie zum Beispiel auch AMFEN, das eben eine Einrichtung, die sehr, sehr wichtige Arbeit macht, um Menschen mit Migrationsgeschichte zu politischer Teilhabe zu befähigen. Viele solcher Projekte, auch das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen, sind leider projektfinanziert. Das heißt, eigentlich bräuchte es da auch mehr Kontinuität in vielen Bereichen.
Genau. Oder? Das nennt man institutionelle Förderung vom Land.
Ja, okay.
Und das sind institutionelle Förderungen vom Land, die halt jedes Jahr aufs neu entschieden wird, ob sie halt diese Arbeit weitermachen können dürfen oder nicht.
Ja.
Und aus meiner Sicht längst überfällig, dass wir herbeiführen, dass wir ein Gesetz in Niedersachsen hinbekommen, dass die Migrationsstrukturen gesetzlich absichert. Dazu gehört diese Förderung der MigrantInnen-Selbstorganisation wie AMFEN, der Niedersächsische Integrationsrat oder das Netzwerk der traumatisierten Geflüchteten, aber auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen. Alle Migrationsstrukturen, die wir in Niedersachsen derzeit haben, sind freiwillige Leistungen. Okay. Ja. Das heißt, je nachdem, wer gerade regiert, wer die Themen für wichtig oder nicht wichtig erachtet, quasi kann entscheiden, je nach Haushaltslage, ob die Mittel fortgeführt werden oder gekürzt werden, haben wir ja in der vergangenen Periode wiederum gehabt, wo die Migrationsberatungsstellen gekürzt werden sollten, mit der Begründung, es kommen nicht mehr viele Geflüchtete zu uns. Und zum Glück wurde das noch gerettet mit ganz viel Widerstand, das geleistet wurde. Sonst wären diese Strukturen kaputt gegangen. Und dann 2023 hat dann Putin im Februar quasi die Ukraine angegriffen. Und dann hatten wir plötzlich wieder sehr viele gekommen sind. Das heißt, wären diese Stellen schon komplett kaputt, dann hätte man was Neues wieder aufbauen müssen. Ja. Wir brauchen nachhaltige Strukturen,
absolut,
die uns als Migrationsgesellschaft endlich auf der Höhe der Zeit bringt. Und daher kämpfe ich und leiste noch hier Überzeugungsarbeit, dass wir als Rot-Grün, so wie NRW und andere Bundesländer es hinbekommen, dass wir ein Gesetz im Migrationsbereich hinbekommen.
Eine Sache, die jetzt durch den Niedersächsischen Landtag gegangen ist, ist ja der Landesaktionsplan gegen Rassismus, der kürzlich final im Parlament beschlossen wurde. Ja. Ich habe mir auf deinem Instagram-Kanal auch deine Rede angehört. Du sprichst da auch sehr offen über deine eigenen Rassismuserfahrungen. Neulich warst du in Berlin mit einer Delegation des Niedersächsischen Landtags zu Besuch beim Bundesnachrichtendienst. Was ist dort passiert?
Wir waren viel unterwegs. Wir waren beim Kanzleramt und Boris Pistorius hat uns im Empfang genommen, im Verteidigungsministerium. Wir waren beim Bundesinnenministerium. Wir waren halt beim Bundeskriminalamt. Also das waren wirklich unterschiedliche Institutionen der Sicherheitsbehörden, die wir besucht haben und waren natürlich auch was Besonderes beim Bundesnachrichtendienst zu sein, so eine wichtige Behörde, ne, für uns. Und wir sind da hingekommen und es gab natürlich zwei Reihen, zwei Schlangen. Die eine war für normale BesucherInnen, die halt einfach Dinge gezeigt bekommen, na, weil sie sich auch öffnen, um etwa transparent zu zeigen, warum wichtig ist, was sie so alles machen. Und das andere ist natürlich dieser enger, intensive Austausch mit uns als ParlamentarierInnen über ihre Arbeit. Wir haben auch ganz viele Fragen vorbereitet, da dieses in Austausch. Ich darf nicht darüber reden, was da besprochen wurde. Ja, na, aber ich kann nur sagen, ich stand an dieser Reihe Und da waren zwei, die kontrolliert haben, haben halt erwartet, dass die Ausweise halt gezeigt werden quasi. Ne? Mhm. Und dann sagte mir die Dame, sie stehen an der falschen Schlange, ne? Und gehen Sie mal bitte da drüben. Mhm. Diese Reihe ist vorbehalten für die Abgeordneten aus dem Niedersächsischen Landtag. Und ich glaube nicht, dass ich so ausgesehen habe, dass ich auch nicht konform angezogen war, mhm, wie auch immer. Mhm. Darum geht es nicht. Aber für sie war wohl halt nicht quasi, für sie, wie soll ich mal das sagen, es ist nicht übrig, Menschen wie ich quasi, mhm, in so eine Funktion, ja, zu sehen. Ne? Gepasst einfach. Ja. Mhm. Und genau, und dann habe ich einfach gesagt, wie kommen Sie denn darauf, dass ich nicht der Delegationsreise aus Niedersachsen angehöre? Mhm. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich gehöre ich der an und bin Mitglied des Niedersächsischen Landtags, natürlich gleich dann auch meinen Abgeordnetenausweis auch mit raus. Und sie war wirklich auch schockiert in dem Sinne, dass sie schon, ich glaube schon, dass sie es bereut hat. Ne? So, aber dennoch halt Dinge, die mich halt im Alltag begegnen. Ja. Ne? Ich habe das auch hier in Hannover und das war in Berlin-Mitte. Ne? Dort sitzt das Bundesnachrichtendienst. Dienst. Ne? Und da denke ich mir, okay, ich bin nicht frei von, ne? Und umso wichtiger und notwendiger, nicht nur, ich weiß mich ja auch zu wehren, ne? Zu verteidigen. Ich gehe auch gelassen mit um, indem ich den Menschen halt auch zu Selbstreflexion bringe, quasi, zu dem quasi, was sie da von sich geben oder machen. Ja. Das gelingt mir auch inzwischen ganz gut, ne? Auch wenn es hin und wieder mal schmerzt, ne? Aber
Mir auch sehr anstrengend.
Genau. Ist es ja auch ohne Frage, aber ich sehe mich halt nach wie vor privilegiert, dass ich eben herbeiführen kann, genau das zu verändern. Genau das zu verändern und dafür setze ich mich jeden Tag ein. Ne? Und dieses Vermögen halt für alles kämpfen zu müssen in dieser Gesellschaft, ne? Schon maximal hart und da sehe ich mich verpflichtet, meinen Beitrag zu leisten, dass sie es einfach haben. Mhm. Ja. Oder dass sie gleichgestellt werden. Ja. Und zum Landesaktionplan gegen Rassismus.
Genau, also das wollte ich auch gerade mal noch fragen. Genau, was muss aus deiner Sicht unbedingt umgesetzt werden, um strukturellen Rassismus zu verhindern?
Ich würde sagen, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ne? Mhm. Ich betrachte das nicht nur so als Thema, wo Menschen mit Migrationsbiografie oder Institutionen, die mit zu tun haben, sich mit auseinandersetzen müssen. Mhm. Es braucht einen Konsens für ganz Niedersachsen, wie wir uns Rassismus kritisch aufstellen. Mhm. Deshalb war mir ganz wichtig, dass es in diesem Antrag steht, ne? Dass wir mit Kirchen, mit Gewerkschaften, mit ArbeitgeberInnen und natürlich diese betroffene Perspektive ist mir auch ganz wichtig, daher die Einbindung auch der Verbände, die mit zu tun haben, aber eben die Breite der Gesellschaft mit eingebunden wird, damit wir gemeinsam aufschreiben und festhalten, wie wir Niedersachsen rassismuskritisch aufstellen. Mhm. Und beim Antrag natürlich auch Leitlinien gegeben, wie das aussehen könnte, wenn man betrachtet, dass wir auch quasi eine koloniale Vergangenheit haben, dann ist es längst überfällig, dass wir auch darüber unterrichten und dass das auch in Schulbüchern gibt. Und ich sage es, meine kleine Tochter heißt Binta. Ich würde mir wünschen, dass auch solche Namen wie Fatima oder eben Mohammed, Ahmed, wie auch immer, auch in Schulbücher stehen und nicht nur quasi der klassische quasi Michael oder was weiß ich,
Charlotte
Sabine. Und Sabine, wie auch immer, ne? Oder Helmut, wie auch immer. Das soll nicht diskriminierend sich anhören. Ich lehne Diskriminierung ab. Aber ich meine, das ist längst überfällig, denn wir liegen bei fast 30% Anteil von Menschen mit Migrationsbiografie in der Gesellschaft, auch hier in Niedersachsen. Mhm. Und bei den Jugendlichen sind wir bei 40%. Geben sie uns 10 Jahre, dann sind wir keine Minderheiten mehr. Ja. Wenn man die Landeshauptstadt Hannover anguckt, 52% der Kinder, die geboren werden, haben mindestens einen Elternteil mit Migrationsbiografie. Mhm. Das ist die Realität. Ja. Und diese Realität müssen wir uns stellen und Rahmenbedingungen dafür schaffen.
In den Englischbüchern gelingt das tatsächlich schon. Ja. Also meine Kinder, gut, die haben die Schule schon hinter sich, aber da weiß ich also, dass es eben nicht nur, keine Ahnung, Brian und irgendwie Lucy im Schulbuch sind, sondern auch britische Kinder mit indischen Namen beispielsweise.
Genau. Das ist ja Dinge, die wir wir angehen wollen, allgemein Vielfalt in Schulbüchern, ne? Oder auch Migrationsgeschichte. Die Erzählung von Migrationsgeschichte, positive Erzählung in den Schulbüchern, das muss stattfinden können. Ja, und dann müssen wir herbeiführen, dass das eine ist, das Versprechen der Demokratie, alle Menschen gleich zu behandeln, gleich zu stellen, was auch wichtig und notwendig ist, ne? Für die Demokratie. Das andere auch natürlich, was ist mit dem Wohlstand dieses Landes? Wie wollen wir quasi weiter Wohlstandland bleiben?
Ja.
Und da werden wir auf Migration weiterhin angewiesen sein. Und diese Migrationsgesellschaft braucht Rahmenbedingungen der Gleichstellung und der Gestaltung.
Du brennst für die Themen, die ja auch gesellschaftlich total relevant sind. Also ich stelle es mir einerseits sehr erfüllend vor, andererseits stelle ich es mir aber auch sehr anstrengend vor, weil du doch auch einen langen Atem brauchst und viele dicke Bretter auch bohren musst.
Ausdauer.
Ausdauer brauchst du, genau. Was machst du, um irgendwie den Kopf frei zu kriegen und wieder Energie zu tanken, so in deiner Freizeit?
Meine Kinder geben mir Kraft und Energie, quasi, weil ich dann halt, wenn du mit den Kindern beschäftigt bist, dann zumindest, ich weiß, dass all das, was ich mache, ist natürlich auch für meine Kinder, im Sinne ihrer Zukunft, ohne Frage, ne? Das ist der Grund, weshalb ich damals entschieden habe, mich politisch zu engagieren, damit sie eben gleichberechtigt leben können in dieser Gesellschaft. Das ist das eine. Aber das andere, wenn du mit Kindern beschäftigt bist, dann halt hast du halt auch eine Welt, wo du erstmal die Probleme der Welt einmal vergessen kannst. Ne? Und wenn meine Tochter mehr über Weltraum erfahren will und wir da halt auch uns mit Büchern damit auseinandersetzen, dann ist es natürlich halt erstmal die Probleme der Welt erstmal ausklammern. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, das, was Yoga als Entspannung für einige ist, ist für mich zum Beispiel in der Küche, ne? In der Küche stehen. Ganz viel Schnippel und meine gut eingekaufte, ausgewählte, gute Zutaten und das am besten westafrikanisch. Also kochen und am Esstisch mit Familie, FreundInnen. Natürlich, da denke ich manchmal auch, okay, ja, es muss mir mal gelingen, ein bisschen Politik zu vergessen. Aber dann, wenn es am Esstisch kommt, dann wird's doch politisch aller Art. Und das nicht nur aus Migrationssicht, allgemein politische Lage und auch nochmal Weltpolitik. Ohne geht's doch nicht. Das ist dann in meiner DNA irgendwie und dadurch auch meine Kinder maximal politisiert, würde ich sagen. Und das macht mir aber Freude. Ne? Ja, ganz viel Lachen, gemeinsam essen, sich lange unterhalten. Das macht mir Spaß.
Aber es ist ein sehr schöner Bogen, wie du das gerade beschrieben hast. Kochen für Familie, für Freunde zusammensitzen zu den beiden Lieblingsgerichten vom Anfang, die du genannt hattest.
Genau,
einmal das Fischgericht und einmal das Maniokgericht.
Weil das ist auch ein Stückchen alte Heimat quasi. Und ich bin der Überzeugung, dass halt auch die sogenannte Integration keine Einbahnstraße ist. Ich möchte schon meine Religion, meine Kultur und eben auch leben können, auch hier. Und ich betrachte das als Bereicherung fürs Land. Und manchmal reflektiere ich mich schon, ob ich doch vielleicht nicht so deutsch geworden bin. Aber ja, ich betrachte.
Was ist es manchmal, wo du denkst, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu deutsch an dir?
Ja, also wenn man halt diese Themen halt der Pünktlichkeit betrachtet und ansieht, ne? Ich war ja vor einem Jahr im Sommer zu Hause, 3 Wochen, meine Eltern besuchen, also in die alte Heimat, meine Eltern besuchen und Familie nach langem wieder. Und dann merkst du schon, okay, das wird so langsam so einer fremden Welt für dich, weil wenn du dich mal verabredest, ne, und dann die Verabredung 2 Stunden später kommt, kannst du die Welt nicht mehr verstehen, denn mit meinem Job, der halt auch so herausfordernd ist, der auch sehr viel Geld kostet, wenn man sehr viel Zeit, ne, kostet, weil man eben halt bis zu 60 Stunden manchmal die Woche unterwegs ist, ne?
So ein Termin nach dem anderen, total getaktet,
Genau, da sind auch die Kinder, ne? Und das ist halt immer so viel, dass ich da auch halt denke, nee, Zeit ist kostbar, ne? Was macht ihr da? Aber es gibt dieses schöne afrikanische Sprichwort, das sagt, ne, die Europäer haben die Uhr Und wir Afrikaner, das sagen sie dann oft, halt die Zeit. Ne? Mhm. Und das habe ich auch schon mal Stefan Weil gesagt. Wir haben viel gelacht. Wir hatten einen Termin, kam ein bisschen später.
Ah, okay.
Genau. Und dann habe ich gesagt, was ist das, lieber Stefan? Klar, er ist der Ministerpräsident, ja, und hat sehr viel zu tun, ja, sehr viel mehr. Ne? Und dann habe ich gesagt, bist du jetzt der Afrikaner und ich die Europäerin? Ne? Und ja, genau, aber das sind so Dinge, so Kleinigkeiten, wo ich mal, ob das Kleinigkeit ist, ich glaube, hier ist es keine Kleinigkeit, aber bei uns heißt jetzt diese Pünktlichkeit. Ne? Das ist eine der ersten Sachen, dass ich gelernt habe. Ja. Termine bei den Behörden heißt auch pünktlich ankommen. Nicht diese Gelassenheit, ne? In Ruhe irgendwo ankommen. Wenn du da bist, dann bist du eben da. Ne? Und dann, genau, auf die Uhr achten ist nicht so. Zumindest so meine Wahrnehmung in Guinea.
Okay.
Und genau, ich könnte noch einige aufführen, aber ich glaube, ich verlasse es dabei. Da merke ich schon. Und manchmal ist dieses Verständnis von denen aus halt auch nicht da, ne? Und du bist so europäisch geworden. Lass uns so in Ruhe, ne? Leb du mal dein Leben, wenn du zurück bist. Lass uns so mit unserem Leben hier, ne? In Ruhe so. Und dann ist es so, man arrangiert sich dann auch damit.
Ja.
Ne?
Hey. Ja. Vielen Dank, liebe Dienabo, für das Gespräch.
Herzlichen Dank für den sehr guten Austausch, für diesen Podcast und ja, hat Spaß gemacht.
Das war das Gespräch mit Djenabo Diallo-Hartmann. Ich bin beeindruckt von Djenabos Mut und Zielstrebigkeit in ihrer politischen Arbeit und von ihrer Energie, mit der sie gegen rassistische Strukturen und gegen Alltagsrassismus vorgeht. Djenabo ist ein Role Model für junge Menschen, sich in der Politik zu engagieren und sich so für unsere Gesellschaft und den Staat einzusetzen. Vielfalt stärkt unsere Demokratie. Das ist der Credo, das bei mir hängen geblieben ist. Sie sagt es so: Zur Resilienz der Demokratie braucht es vielfältige Perspektiven, die in der Politik abgebildet werden. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Pita. Alle Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Tschüss und danke fürs Zuhören.